herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside In, dem offiziellen Tennis-Podcast vom ÖTV.
Heute zu Gast Davis Cup-Arzt Oli Lanz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside In, dem offiziellen Tennis-Podcast vom ÖTV. Beim Davis Cup Special. Heute ist der Teamarzt Oli Lanz zu Gast. Hi Oli.
Hi Christoph, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mit dir da plaudern darf.
Ich freue mich auch extrem, dass du dir Zeit nimmst. Wir sitzen da gerade in der Stadthalle bei der Erste Bank Open. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Sehr gerne, freue mich. Ja. Hab gerade gut Zeit. Der Lukas Miller spielt gerade. Hat den ersten Satz noch nicht gewonnen. Schau mal, wie es aussieht.
Tiebreak, glaube ich, oder? Ja. Spannend. Wie geht's dir, Uli?
Gut, jetzt wieder entspannt. Das Medical Center ist aufgebaut. Letzte Woche war ein bisschen stressig, neben dem Arbeiten die Firmen zu koordinieren, dass die daherkommen und die Sachen, die Instrumente und die liefern, Medikamente nachkaufen, das Team noch einmal schauen, dass eh alle wissen, wo sie hinlaufen müssen und hingehen müssen. Aber jetzt bin ich entspannt. Ja.
Ist es dann so im Vorhinein stressig und wenn du dann da bist beim Turnier, ist dann alles relativ ruhig?
Ja, vom Organisatorischen auf jeden Fall. Und das Turnier der letzten Jahre waren schon sehr viele da. Also war schon, heute ist relativ ruhig noch, im Gegensatz zu den letzten Malen. Aber ich glaube, vielleicht haben die weniger gespielt, sind weniger wie welchen. Ja, heuer durch Corona und die ganzen Beschränkungen möglicherweise. Oder sie kommen noch, werden wir sehen. Ja.
Okay. Und wegen was kommen die Spieler dann so zu dir? Was ist das Häufigste?
Das eine, was die alle, also um die Jahreszeit normalerweise haben, sind schon die Blasen, also die Probleme aufgrund der langen Saison, dass einfach die Haut schon überreizt ist. Da haben wir eigenes Lasergerät da zum Beispiel. Und Überlastungsbeschwerden sehr viele, eben weil die halt schon ein langes Jahr hinter sich haben. Und ein paar haben irgendwelche akuten Verletzungen, die wir dann abklären, wenn wir sie also entweder da anschauen. Ich habe ein Ultraschallgerät hier. Oder wenn es was Gröberes ist, arbeite ich mit dem Rudolfinerhaus zusammen. Da können wir jederzeit rein und Ultraschall, MRT, Röntgen etc. Labor machen, um die Probleme zu lösen.
Ah, super. Ja, ein Top-Angebot, was die Spieler da nutzen können.
Ja, es macht Spaß, ja, ist ganz gut, glaube ich. Also der ATP-Physio gemeint, der hat das sonst nur bei den großen Turnieren, also Grand Slams und so gesehen, dass das Medical Center so groß aufgebaut ist. Also schon
ja, richtig cool.
Schönes Kompliment.
Ja, voll. Ja. Das spricht für Wien und spricht für
absolut,
dich.
Absolut, ja. Genau. Na, gut, ja, ist gut.
Wie ist das für dich eigentlich so von deinem Praxisalltag, dann so zu Turnier zu fahren?
Du, das Schwierigste ist, man muss die ganzen Patienten absagen und die Woche drauf ist das Schwierigste, weil die dann alle gleichzeitig kommen wollen. Sonst ist es eher so eine Auszeit, das ist total angenehm, weil es natürlich, man schaut Tennis, man kann selber ein bisschen Sport machen, gerade beim Davis Cup ist meistens auch Zeit und ist mit dem Team dabei, es ist lustig, ja. und sieht coole Matches, ja, oft auch coole Locations. Ja. Also das ist immer eine nette Zusammenkunft und es macht Spaß. Ja.
Ja, jetzt hast du den Davis Cup angesprochen, deswegen sprechen wir ja. Was sind so die ersten Emotionen, die du so fühlst, wenn du jetzt an den Davis Cup denkst, so knapp davor?
Vorfreude natürlich, die spannend, ja. Also einfach das neue Format, das wir miterleben dürfen, finde ich einfach urcool, dass wir da dabei sind. Ja. Also ich hätte nicht geglaubt, dass wir das Finale, also dass ich da mal dabei sein darf sozusagen, ist schon einfach Vorfreude. Einfach, ich finde es einfach nur cool. Also keine Ahnung, was uns erwartet, aber es ist sicher ein top professioneller Event, der groß aufgezogen wird. Super Stimmung, Innsbrucker, die Halle ist ja riesig.
Ja, voll.
Ja, ich hab da früher Eishockey gespielt, sogar lustigerweise. Aber die Halle konnte man nicht komplett füllen.
aber vielleicht jetzt mit Tennis.
Ja, vielleicht mit Tennis. Ja. Ja. Das ist schon cool, ja. Und das ist sicher lustig.
Ja. Voll. Ja, über das Eishockey würde ich dann später nochmal gerne mit dir sprechen. Da habe ich mir eine spannende Frage überlegt noch. Und wie siehst du das neue Format? Also ich habe jetzt mit dem Jürgen und mit dem Stefan auch schon gesprochen, die sind sehr kritisch. Findest du es cool? Also findest du es mutig, dass sie den Schritt gemacht haben und findest du was an der Zeit?
Wow, das ist eine schwere Frage. Also für die Spieler, die so wie Stefan oder eben auch Jürgen, die wirklich den Davis Cup mit der Muttermilch aufgezogen haben, für die ist es, glaube ich, extrem schwierig, als Spieler jetzt da plötzlich ein komplett anderes Format zu haben. Also das ist ja neu aufgestellt. Gute Frage. Es ist beides spannend. Es ist natürlich, wenn mehr Zeit da ist und diese 5 Satzmatches, da geht es halt wirklich aufs Ganze. Der Dominik hat einmal richtig gesagt, also 1-2 Sätze kann mich bald einmal schlagen, aber auf 5 Sätze musst du mich erst einmal biegen. Und das hat schon den Davis Cup eigentlich ausgemacht früher. Und das ist ein bisschen schade, dass es weg ist. Und ich kann mir als Kind auch erinnern, wir sind auch immer vor dem Fernseher gesessen, der Musterzeit damals, Antonic und Skov, und haben da mitgefiebert. Fürs Fernsehen oder um es zu vermarkten, um es näher an den Mann zu bringen, ist vielleicht besser, weil viele vielleicht nicht 5 Stunden sitzen können, ja, gerade Jüngere, wenn auch Kinder mitkommen oder so, wenn man es als Familienevent sieht vielleicht. Also die werden sich schon Gedanken gemacht haben, aber es wird die Zeit zeigen, ob es ein kluger Schachzug war oder vielleicht ändern sie es auch wieder, wer weiß das schon.
Ja, ja voll, ich finde, es hat ein bisschen so was WM-ähnliches, also wenn man es zum Beispiel mit der Fußball-WM vergleicht, dass halt viele Länder eigentlich zusammenkommen.
Ja, beim Finalturnier, meinst du das Finalturnier?
Genau, beim Finalturnier zum Beispiel auch.
Also ich habe jetzt über die Vorher-Dinge geredet, die habe ich ja live miterlebt. Das Finalturnier ist eine coole Geschichte, ja? Also genau wie eine WM oder EM, wie auch immer. Und das ist ein Länderkampf. Also das ist schon spannend, ja? Weil man halt dann zuerst quasi ähnlich wie bei Fußball, halt man hat die Vorrunden und dann geht es halt in den Hauptbewerb, wo es halt Schlag auf Schlag geht. Das finde ich schon also eine coole Aktion, eine coole Geschichte. Ja? Wenn wir schauen, wie es dann wirklich ist, wie es die Leute annehmen. Aber so als Außenstehender und Nichtspieler hat das schon auch seinen Reiz, muss ich sagen. Gell?
Ja.
Wenn du einfach die unterschiedlichen Länder hast, gegen die du spielst und wo es auf Tagesverfassungen auf einmal ankommt und es sind wieder andere Sachen, die mit einer Rolle dann spielen, glaube ich, die als Außenstehender oder als Zuschauer wieder spannend sind mitzuerleben.
Ja, ja, ich glaube auch, es wird spannend. Ja. Und für uns halt richtig cool, dass es in Innsbruck stattfindet und hoffentlich vor allem Haus dann. Wie schätzt du denn unsere Chancen ein?
Wir werden natürlich gewinnen. Ja,
das ist ganz klar. Das heißt, du hast Madrid schon eingeplant.
Absolut, natürlich.
Sehr gut.
Gute Frage. Wir haben einige Vorgaben.
Ja.
Dominik Ofner, aber der Dennis war gut in Form, der Gerald Melzer war gut in Form. Ja, die können schon alle Tennis spielen, Rodionov, also alle, ich will jetzt niemanden auslassen. Das sind alles Top-Tennisspieler. Also ich glaube schon, sind aufgrund der Verletzungen sicher Außenseiter ein bisschen, aber schau an die Dänen, die sind Europameister geworden
als Außenseiter.
Also alles ist möglich. Ja.
Ja, und Russland muss man auch da immer erwähnen.
Ja, stimmt, Russland, bitte, es war irre. Ja. Ja. Hätte keiner damit gerechnet, dass wir da weiterkommen.
Ja, ja, unglaublich.
Cool, das war super dort. Ja.
Wie schauen jetzt denn bei dir so die Vorbereitungen aus?
Für Innsbruck?
Für Innsbruck, ja.
Das war jetzt, die Vorbereitung ist relativ angenehm, dadurch, dass ich mich für hier schon vorbereitet habe, ist also mal die ganze Medikamentengeschichte, also jetzt von den, wenn man hergeht und sagt, was brauche ich alles, das sind mal die Vorbereitungen, was sind die Sachen, was sind die Ansprüche, das habe ich jetzt damit schon erledigt, dass ich für hier schon alles vorbereitet habe, da muss man vielleicht irgendwelche Medikamente nachkaufen. Und also das ist die eine Geschichte, das zweite ist die, nachdem es ein Finalturnier ist, habe ich auch geschaut, im Gegensatz zu, wenn wir irgendwo hinfahren, dass ich die Medical Support ein bisschen größer mache. Jetzt haben wir mit den Firmen schon gesprochen. Wir kriegen von der Firma Storz wieder 2 Geräte, Stoßwelle und Magnetolit zur Verfügung gestellt, dass man auch akut wirklich gut arbeiten kann, um die Spieler fit zu halten oder fit zu kriegen, falls irgendwelche Probleme sind. Ich werde mein Ultraschallgerät wieder mitnehmen, dass man einfach so vor Ort schnell abchecken kann und Sachen erledigen kann. Also das ist so quasi die Vorbereitung, die man vorher trifft. Ja. Und das waren also vor allem mit den Firmen telefonieren und diese Sachen erledigen.
Ja. Ja, super. Und arbeitest du da auch in den Vorbereitungen schon irgendwie in Absprache auch jetzt mit dem Physio, mit dem Dominik oder mit dem Werner auch zusammen oder fügt sich das dann dort vor Ort?
Das fügt sich vor Ort, weil wir miteinander arbeiten, aber unterschiedliche Bereiche haben.
Ja. Ja,
und jeder, nachdem wir uns ja alle schon kennen, wissen wir, was jeder braucht, was jeder mit hat. Wir telefonieren ab und zu und fragen sie nach, hast du das, oder kannst du mal Bett borgen oder etc., so Kleinigkeiten. Aber im Prinzip weiß jeder ganz genau, was Sache ist und was jeder zu tun hat. Und das heißt, jeder nimmt seine Puzzlesteine mit und die fügen wir dann dort einfach zusammen.
Kannst du uns vielleicht aus deiner Sicht so einen Einblick geben, wie wir uns diese Zusammenarbeit vorstellen können, also aus den verschiedenen Bereichen?
Die Werner und also die Physio und Masseur, die arbeiten sicher noch näher und mehr mit den Spielern, weil die natürlich jeden Tag das Massieren, das Auflockern etc. machen. Und ich bin quasi dabei, ich Ich werde dann oft dazu geholt, dass entweder kommen die Spieler zu mir, weil sie irgendein Problem haben. Ja, das geht von gerade im Winter, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, dass man schaut, dass man alles dabei hat, über irgendwelche längeren Verletzungen, wo schon länger gezwickt hat, oder oft sind sie irgendwo blockiert, dass man sie einrenkt. Das ist so die eine Schiene, wo die halt selber kommen. Die andere Schiene ist, dass die Physios oder der Dominik oder der Werner eben kommen und sagen, du pass auf, komm mal rüber, schau mal den an. Irgendwie, da komme ich nicht weiter, da hängt es oder hat es was. Und dann schauen wir es einfach gemeinsam an und schauen es an und sagen, pass auf, meine Meinung ist die und jene. Und plaudern wir eben einfach drüber, was meinst du oder was hast du gesehen etc. Also man spricht sich da schon ab natürlich. Ja.
Ja.
Und sonst ist es oft so, dass wir einfach auch, wenn wer massiert ist, zusammen im Zimmer sitzen und blöd reden. Ja, klassisch,
das ist auch wichtig.
Ja, absolut, ja.
Ja, gut, dass du das ansprichst, weil das habe ich schon so mitbekommen jetzt in den Gesprächen, dass die Stimmung im Team so positiv ist. Das ist irgendwie, ich finde, das zeichnet das Davis Cup Team irgendwie aus. Was ist deiner Meinung nach dieses Geheimnis für diese positive Stimmung und dass sich jeder so freut, einander wiederzusehen und so?
Weil es einfach gute Frage, weil es einfach coole Leute sind, ja, die alle was weiterbringen wollen, die keine Raunzer sind, sondern mit beiden bei dem Leben stehen und sagen, ja, läuft schon, ja, geht schon. Ja.
Ja.
Genieße den Tag. Ja, und das macht einfach mehr Spaß, ja, wenn man mit blöden Sprüchen arbeitet.
Also es kann jeder lustig sein, aber man weiß am Ende des Tages, erledigt jeder das professionell gut und macht seine Aufgabe.
Absolut, ja. Jeder weiß sich um den Ernst der Lage und der Anführungszeichen Bescheid. Also wir wissen, wir haben ein Ziel vor Augen, das wir verfolgen. Ja. Und dem gehen wir nach. Ja. Ich finde es immer so, ich war viel auch bei den Leichtathleten. Das war in Peking, war das zum Beispiel, in dem Warm-Up Field bei der Weltmeisterschaft. Da war, ich habe jetzt vergessen, wer es war, ein amerikanischer Hochspringer, der sich aufgewärmt hat. Und der hat nur Gaudi gemacht, wo sobald der quasi zu dem Startpunkt gegangen ist, wo er losläuft, ja, aber auf einmal zack, Vorhang runter, dann war wieder alles fokussiert und ernst. Dann ist er gesprungen und danach konnte man wieder locker sein. Und ich finde, das ist so auch bei uns irgendwie. Also du hast einfach deine Gaudi oder weißt du, okay, da ist jetzt der Punkt und jetzt. Jetzt geben wir Gas, jetzt ist nicht der Zeit für irgendwelche Sprüche oder ähnliches. Ja.
Ja.
Und das macht das aus irgendwie. Ja. Du hast das so beides und ist einfach lässig. Ja.
Wie siehst du diese Rolle, vor allem auch auf der Bank vom Team? Dass beim Davis Cup ist es ist ja wirklich ein Teamsport quasi, wo das Coaching erlaubt ist, wo wirklich immer die Spieler, die nicht spielen, auf der Bank sitzen, die Betreuer und voll pushen. Wie ist das für dich?
Ja, das ist super, wenn man so nah dran sitzt. Ja. Es ist für mich vor allem auch spannend umgekehrt, wenn ich da sitze, dadurch, dass ich den Vorteil habe oder das Privileg habe, so nahe da dran zu sitzen, dass du einfach zuhören kannst, ja, an diesen Geschichten, an diesen Coaching-Geschichten. Ja. Der Stefan macht das sehr gut, der Jürgen redet oft mit, ja, und gibt gute Tipps hinein. Und das ist immer ganz spannend, wenn du das halt siehst, hörst und dann auch siehst, wie das die Spieler umsetzen, ja, oder probieren umzusetzen und siehst, okay, da gelingt es, da gelingt es nicht, wie auch immer, ist egal, aber einfach diese ganzen Abläufe mitzuerleben und dadurch, dass du es eben so nahe mitkriegst, fieberst du noch mehr, ja, weil du auch quasi das mithörst. Das ist wie der Boxenfunk in der Formel 1 quasi. Ja. Ja. Ja, also so ähnlich. Ja. So sitze ich da und höre das immer, was du halt sonst als Zuschauer nicht so mitkriegst. Oder nur über, unter Anführungszeichen, nur über Kommentatoren. Und das macht schon aus. Ja. Das ist schon ein Unterschied zu,
ja, ist ganz was Besonderes,
wenn du halt irgendwo anders sitzt. Ja.
Jetzt würde ich gerne darauf eingehen, weil du hast ja eine spannende Geschichte, wie du überhaupt zum Davis Cup gekommen bist. Magst du das vielleicht kurz erzählen?
Ja, das ist eine lustige Geschichte. Im Endeffekt war es so, das hat mein Vater jahrelang gemacht und der konnte einmal nicht mit und hat deswegen eben mich vorgeschoben, ich stattdessen fahre und ich kannte ja schon den Jürgen vor allem von vorher, weil er Schulterprobleme hatte und deswegen wurde ich da auch eingeladen und damals war der Clemens Trimmel, war damals gerade der Kapitän und das war genau der richtige Zeitpunkt, weil das Team hat sich damals verjüngt, ja, sind einige Betreuer gewechselt. Das heißt, die haben dann einfach gesagt, sie machen mit mir weiter. Ja. Und ich habe dann meinen Papa angerufen und gesagt, du Papa, tut mir leid. Ja. Die Zeit ist abgelaufen, und ist im Scherz natürlich. Ja. Ja. Und er hat sich jeden Tag gefreut, er hat gesagt, ja super und passt, wenn du das weitermachst. Ja.
Ja, cool.
Und so ist es im Endeffekt dann abgelaufen.
Ja. Ja, und jetzt mittlerweile schon seit einigen Jahren fixer Bestandteil.
Ja, 7 Jahre schon, 2014. Ja.
Wahnsinn.
War das erste Mal, ja.
Ja.
Und auch schon im richtigen Kuhdorf, jetzt sind wir da irgendwo in der Pampa gewesen, das war lustig. Ja.
Also da lernt gleich, man sich gleich anders
kennen. Ja, gleich voll intensiv da eingetaucht quasi. Ja. Nicht irgendwo in der Großstadt, sondern weit weg vom Schuss.
Ja, ja. Und jetzt habe ich heute einen spannenden Artikel auch noch gelesen, dass du bist ja aus der Steiermark.
Ja.
Und es sind viele Steirer im Davis Cup Team. Woher kommt das, glaubst du, dass die Steirer da so...
Das Kernöl.
Kernöl.
Naja, gut, das ist eh, ich denke schon, dass das, oder möglicherweise auch mit Thomas Muster zu tun hat, ja, dass dadurch einfach in der Steiermark das Tennis noch einen höheren Stellenwert hatte. Ja, als, Thomas war ja quasi ein Nationalheld, oder ist es in der Steiermark. Und ich nehme an, dass es daher kommt, ja, dass einfach da so wie die Kärntner alle Eishockey spielen können. Ja. Ja, ganz egal, da geht jeder, wird jeder aufs Eis gestellt. Ja, und so ist in der Steiermark wahrscheinlich mit dem Tennis noch sehr intensiv gewesen, auch wenn sie überall anders auch viel spielen. Aber und ja, da war halt das Vorbild noch näher, dass man da was erreichen kann, wenn man sich da rein hat, dass man da von einer Zeitung stehen kann und Turniere gewinnen kann und ich weiß nicht, Erfolg haben kann einfach.
Ja, ja, gute Erklärung, ja, das macht Sinn. Ja. Jetzt hast du auch schon erwähnt, du hast den Jürgen Metzger kennengelernt, weil er Schulterprobleme hatte. Du bist ja Schulterspezialist und einer der besten weltweit, würde ich sagen.
Ah, danke.
wie hast du dich da spezialisiert oder warum das Schultergelenk? Wo hast du da die Faszination hergeholt oder was fasziniert dich im Schultergelenk?
Ich habe schon als Student, was mich am Anfang als Student schon fasziniert hat, war die Arthroskopie, also die Operationstechnik, wo du nur mit der Kamera also ins Gelenk reinschaust, quasi Videospielst unter Anführungszeichen und nicht mehr groß aufschneidest. Und ich habe da als Student schon sehr viele Kurse gemacht und dann auch bei diesen ersten Arthroskopiekursen, die damals aufgekommen sind, mitgearbeitet und dann in der Pause haben wir immer selber dann da herumprobiert, während die anderen Vorlesungen hatten, sind wir gestanden, haben uns das angeschaut. Und so kam also deswegen wusste ich, will in die Richtung gehen. Ja, und dann habe ich meine Facharztstelle bekommen, also die Ausbildungsstelle bekommen. Und im Endeffekt war es einfach Glück, weil mein Chef hat gesagt, ich will, dass du die Schulter machst. Ich habe gesagt, passt, das wollte ich auch. Ja.
Ah, cool.
Und das hat sich so ergeben. Und habe dann auch viel Knie gemacht natürlich zuerst und alles sowieso. Und habe dann, wenn man sich ja mit einem Gelenk beschäftigt, dann wird dieses Gelenk ja nicht immer kleiner, sondern immer größer und größer. Das heißt, mit jedem Ding, das man mehr weiß, kommt einfach mal drauf, was man alles noch nicht weiß. Das Interesse steigert sich und macht immer mehr. Und ich habe dann mich beworben für ein Fellowship. Also ein Fellowship ist eine Spezialausbildung für Schulterchirurgie. Das war ein Jahr in Frankreich. Das ist über die das nennt sich die AGE, die deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft für Arthroskopie. Das ist eine Gesellschaft im Dachverband, die das ausgeschrieben hat und auch dotiert hat. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass ich das gewonnen habe. Also da haben sich natürlich mehrere beworben und bin ein Jahr nach Frankreich gegangen zum Laurent Lafosse und dort habe ich wahnsinnig viel gelernt. Das ist der, Laurent Lafosse ist quasi der Roger Federer der Schulterchirurgie, okay, wenn man so will. Also wirklich ganz, ganz groß. Also es gibt keinen Schulterchirurgen, der den nicht kennt. Also, und der hat mir irrsinnig viel beigebracht und es hat mir natürlich wahnsinnig geholfen. Ein Jahr dort, also man ist dort, also unsere Wochenende hat am Samstag zum Mittag begonnen und am Sonntag um 17 Uhr wieder aufgehört. Also das war wirklich, wirklich harte Arbeit dort, weil der einfach so viele Sachen macht und Kongresse und Vorlesungen und bibabo. Aber dadurch lernst du auch viel, ja?
Ja.
Und dann auch viel operieren lassen. Also der ist wirklich dann gestanden im OP auch, also hat gesagt, jetzt du. Ja? Und dann hat einfach mal das ganze OP-Team eine Stunde länger gearbeitet, weil halt am Anfang geht es nicht so schnell, ja, logisch. Aber die OPs werden deswegen nicht weniger, sondern es verlängert sich einfach nur die OP-Zeit. Und das haben wir alle, das ist ganz normal dort, das haben alle akzeptiert und du bist dann eh schneller. Ja? Aber man wird da Step by Step, die französische Schule ist da sehr gut herangezogen und lernt es. Und das, so ist es dann eigentlich passiert. Ja? Dann bin ich zurückgekommen, habe dann das Spital gewechselt, bin dann in die größte Schulterabteilung von Wien gegangen, die es damals noch gab, bei Werner Anderl, der auch ein ganz großer Schulterchirurg in Österreich war, oder ist aber jetzt also, schon älter. Und Von dort bin ich dann nach Speising gekommen. Da bin ich dann gefragt worden, das war sehr toll, das war eine große Ehre mit 35, ob ich dort den Posten des Schulterteamleiters übernehmen will. Sprich, ich habe dann dort ein neues Schulterteam aufgebaut. Und das habe ich 3 Jahre gemacht und dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen. Ja. Und habe gesagt, okay, genug gedient im Spital und ich muss meine eigenen Ziele verfolgen. Habe das aber alles sehr genossen. Ja. Und habe nebenbei auch die Sportorthopädie-Ausbildung gemacht, also das Diplom, also das Zusatzfach, Verzeihung, also eine 3-jährige Ausbildung. Und dann noch ein paar andere Sachen, IOC, das Sportmediziner-Diplom, das ist auch ganz gut. Also habe geschaut, dass ich im Sport, also in dem sportmedizinischen Bereich, also sportorthopädischen Bereich schon breit aufgestellt bin. Aber also chirurgisch habe ich mich habe ich alles andere weggelassen dann irgendwann, also schon seit 10 Jahren und mich nur auf die Schulter konzentriert, weil es ist einfach, Chirurgie ist auch so Feinmotorik, ja? Mhm. Und alles, was du oft und gut machst, kannst du immer besser und dann hast du irgendwann so einen hohen Anspruch an dich selbst, dass du Sachen, die du nicht perfekt kannst, nicht mehr machen willst, ja? Weil du denkst, kann wer andere besser, also was wir andere machen. Aber von der konservativen Schiene her, also von dem habe ich schon geschaut, dass ich schön breit bleibe, weil es ja lustig ist. Ja? Wenn da was zu operieren ist, anders schicke ich das dann weiter, sag, pass auf, geh da oder dorthin, da bist du in guten Händen. Ja? Und das hat sich ganz gut bewährt. Ja? Und so habe ich jetzt, dann bin ich schon fertig. Ja? Ja. So habe ich dann jetzt auch also als letzten Schritt quasi auch mein Zentrum aufgebaut, das in das Sportorthopädie-Zentrum. Mhm. Also sind lauter Spezialisten für einen Gelenksbereich dort. Ja? Also es gibt keinen Allrounder bei uns, sondern da gibt es halt einen für die Hand und Ellbogen, Fuß.
Aber das ist das Beste, was einem Sportler dann quasi passieren kann, wenn er da hinkommt und dann gleich oder alle alle Expertenmeinungen gleich zugreifen kann.
Ja, nicht nur, auch für jeden im Endeffekt. Also es geht nicht nur um die Sportler, sondern dass man überall also einfach ein extrem hohes Niveau kriegt. Und das macht schon Spaß und Sinn, ja, weil dann hast du wenig Komplikationen, dann funktioniert das einfach. Ja. So ist das alles passiert. Ja,
ja, richtig spannend. Danke für die ausführliche Erklärung.
Ja, bitte.
Jetzt hast du so eine breite Ausbildung und du hast auch schon mit so vielen verschiedenen Sportlern jetzt auch zusammengearbeitet. Was ist dann deiner Meinung nach, was ist dann das Besondere am Tennis? Beziehungsweise was kommt im Tennis oft vor, was sich vielleicht woanders nicht so vorkommt? Oder genau, weißt du, was ich meine?
Na, erklär nochmal, was?
Also, du hast ja zum Beispiel mit den Leichtathleten viel zu tun. Und wie unterscheidet sich jetzt der Tennissport? Also musst du dich dann mehr um die Schulter kümmern? Oder weil ich habe zum Beispiel, der Dominik hat zum Beispiel gesagt, beim Fußball, wenn er als Physio betreut, dann geht es vor allem um die Beine. Ja. Beim Tennissportler, ich habe gesagt, ist Ganzkörper.
Da ist viel mehr Ganzkörper, das stimmt. Die Fußballer haben wir. Beim Tennis, Leichtathleten sind vielleicht ähnlich, weil da gibt es ja auch Läufer, da gibt es Speerwerfer etc. Das ist auch ein bunter Mix an allem. Bei den Tennisspielern ist eigentlich auch der ganze Körper, viel das Kreuz aufgrund der Rotationsbewegung beim Aufschlag etc. Aber natürlich obere Extremität, Schulter, Ellbogen, ja, Handgelenk, wie wir jetzt wissen.
Ja. Ja, ja.
Ist man früher nicht so oft unterkommen, jetzt lustigerweise, jetzt nämlich mehr war vielleicht auch, ja, kommt auch recht viele, auch mit Handgelenksproblemen. Was andere Sportler mehr haben, sind so Sprunggelenke, das haben die Tennisspieler, finde ich, weniger. Also das so über Knöcheln oder so passiert lustigerweise, obwohl es eigentlich ein Stop-and-Go-Sportart ist. Nicht so häufig, vielleicht weil sie sich besser tapen gleich und schützen davor. Obwohl es im Knöchel natürlich immer passieren kann, ja, gerade bei solchen Sportarten. Was sie sicher weniger haben als die Fußballer zum Beispiel, sind so Kreuzbandverletzungen, also weil der Kontakt fehlt sozusagen. Also das sind die Sachen, die weniger, die blauen Flecken, ja, diese Geschichten. Wenn nicht gerade wer abgeschossen wird, fällt das eher weg. Ja. Und dafür sind viele so Überlastungsbeschwerden dabei, aufgrund der repetitiven Geschichten, weil man schlägt halt 10.000 Mal den Ball und da schleichen sich natürlich Überlastungen ein.
Ja. Ja. Hast du einen persönlichen Lieblings-Davis Cup-Moment aus deiner 7-jährigen Geschichte beim Davis Cup?
Na, Russland steht ganz oben. Natürlich, weil ich es da gerade auch bei dir gelesen habe. Das war sehr spannend. Auch die Stadt, auch rundherum, auch das rundherum, das Setup. Ja. Und wir sind eingeladen worden, es war ja vor der Fußball-WM, das Stadion anzuschauen. Du siehst und überall sind irgendwelche Leute, die immer zuhören, was du redest. Also dieser ganze Apparatschik war dort auch präsent in gewisser Weise und trotzdem alle freundlich und nett und dann natürlich, dass wir da gewonnen haben, war ja unglaublich. Ja. Ja. Die Party danach war auch sehr lustig.
Das glaube ich.
Haben wir uns schon gut gehen lassen. Und sonst der schönste Moment war trotzdem das erste Mal eigentlich dabei, weil wir da wirklich, ich weiß nicht mehr, wie der Ort geheißen hat, in Lettland, Valmiera, genau, wisst ihr es, ja. Eben, das okay. Kann man sich nicht merken. Ja.
Nein. Kennt man nicht.
Nein, so. Das kennen wir nicht. Ne? Auf jeden Fall, wir sind dort hingefahren, wir sind darauf gefahren, sind ja noch, glaube ich, 1,5 oder 2 Stunden einfach durch den Wald gefahren, da war nichts außer Wald. Ne? Okay, Davis Cup, ich dachte irgendwie große Stadien, ja, Ding. Und sind dort angekommen und haben total nett gewohnt zu einem Landhaus, wo sonst müsste ich wahrscheinlich Jagdgesellschaften treffen, und sind wir 20 Kilometer dann hinübergefahren in die Halle, in den Ort, und waren dann quasi dort in der Abgeschiedenheit.
Okay.
Da gab es dieses Hotel-Landhaus-Mischung mit einer Bar unten drin und wo wir auch gegessen haben teilweise. Und sonst haben wir eigentlich alle auf einem Zimmer verbracht und wir waren ja sehr ein Rumpfteam, weil natürlich damals das also auch von Betreuung her schwierig war, von den finanziellen Mitteln logischerweise, weil wir halt nicht ganz oben waren. Mhm. Aber dadurch war irrsinnig großer Zusammenhalt da. Ja? Jetzt haben mich alle mitgeholfen. Ich habe sogar die Spieler teilweise mitgeholfen auszudehnen ein bisschen, also so gut ich es halt kann, aber da bin ich natürlich nicht der Richtige gewesen. Und war total nettes Zusammensein, so eine eingeschweißte Familie quasi, die sich da quasi wieder aus den tiefen Ebenen der Gruppen wieder nach oben spielen will, wenn man so will.
Ja, das war total faszinierend. Voll schön eigentlich.
Ja, ist cool. Und so ein bisschen eine Rocky-Story. Ja.
Ja. Also, und jetzt Finale.
Und jetzt Finale, ja, schon, ja. Oder? Ist schon, ja, cool, schon. Ja, wenn man so überlegt. Und das habe ich immer noch gerne in Erinnerung. Es war einfach eine total coole Stimmung. Ja.
Ja. Und jetzt habe ich gehört, das Davis Cup Team spielt doch immer wieder mal Fußball oder so. Bist du da auch dann im Start?
Ja, das ist total witzig. Ja. Ich meine, ich habe ja 2 linke Haxen, aber in der Halle geht das, da fällt das nicht so auf. Da spielen wir immer wieder, ist lustig. Ja. Einfach am Abend, wenn Zeit ist. Und das war in Graz total cool, wo wir gegen Australien gespielt haben. Mhm. Da haben es für uns sicher auch dank Dominik natürlich, ist das ein bisschen leichter. Und dank Werner Farmer, der natürlich, haben uns die Polizeisporthalle aufgesperrt in der Nacht. Ah. Und haben wir quasi im Turnsaal von der Polizei gespielt. Ja. War total cool. Ja.
Cool.
Ich meine, halt vorsichtig, weil es ohne Schuhe und dass nichts passiert. Und keiner irgendwo reinrutschen, weil das wäre natürlich der Super-GAU.
Wenn sich beim Fußballspielen verletzt.
Ja, bist du gescheit, ja. Und das brauchst nicht, aber es ist immer sehr lustig. Ja. Und waren auch ein paar Freunde mit von den Spielern, ja, die auch mitgespielt haben.
Ja, lustig.
Und ganz cool gewesen, ja.
Ja, vielleicht musst du dich da besonders zurückhalten, wenn du da
also die Eishockey-Gene... Naja, was ich technisch nicht zusammenbringe, muss ich quasi körperlich hinlegen, genau. Weiß ich schon, dass ich aufpassen muss. Ja. Ja. Also wissen wir alle, ja. Also so muss man nicht in der Zeitung stehen.
Ja. Nein, klar.
Beim Gaudi spielen.
Ja, das wissen vielleicht viele nicht. Oder war ich selber überrascht, jetzt in meiner Recherche zu diesem Interview, dass du Profi-Eishockeyspieler warst. Und du hast eben schon erzählt, in Innsbruck, in der Halle hast du eben Eishockey gespielt, wo jetzt ein Tennis gespielt wird auch.
Ja, richtig. Ja. Schon einige Jahre her.
Ja, wie blickst du zurück auf diese Karriere?
Mein Vater war Eiskunstläufer.
Okay.
Das heißt, er hat uns relativ früh aufs Eis gestellt, schon mit 2,5 oder so. Und dann war ich zuerst mit 5 oder 6 war ich Dritter der steirischen Meisterschaft im Eiskunstlauf. Ja. Meinen ersten Pokal gewonnen. Und der Trainer hat damals gesagt, ich bin der Einzige, der Eislaufen kann, die anderen sollen zum Eishockey rübergehen. Und dann war ich noch ein Jahr Eiskunstläufer und habe dann irgendwann, weißt du, als Kind kriegst du es ja nicht so mit, aber habe ich die Eishockeyspieler gesehen. Und da habe ich gerade neue Eislaufschuhe gekriegt, das kann mich noch erinnern. Und da habe ich gesagt, na, da geht es jetzt weiter. Ja. Nichts mehr Eiskunstlauf, ich will Eishockeyspieler werden. Dann haben meine Eltern halt das offensichtlich akzeptiert, oder Gott sei Dank. Und dann hatte ich natürlich den Vorteil dadurch, dass ich zuerst Eiskunstlaufen gelernt habe, konnte ich von Anfang an, oder war ich sicher einer der besten Eisläufer da. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn es reicht schon, dass du dich auf den Schläger konzentrieren musst als kleines Kind.
Ja.
Also wenn du mal wegfällt, dass du dich konzentrieren musst, wie du richtig übersetzt und wieder Kurven links und rechts fasst, ist es auf jeden Fall kein Nachteil. Und wenn du, das ist eh immer das Gleiche, wenn du wo Erfolg hast, dann macht es einfach Spaß. Ja? Und dann zündet sich die Flamme und dann geht es rund. Und damals war auch eine super Zeit für Eishockey in Graz, weil die beiden Fußballvereine waren im Keller. Also sowohl GAK als auch Sturm war de facto nicht vorhanden. Dadurch hat sich das ganze Interesse auch aufs Eishockey konzentriert. Also ich kann mich erinnern, da war ja die große Zeit, da war zuerst der Schöffel und dann der Kartnick, die quasi Sponsoring und die Präsidenten waren und das Ganze auf die Beine gestellt haben. Und da waren, ich war damals gerade so 13, 14, wir haben in der Meisterschaft alles gewonnen. Und dann haben wir halt, also meine Mannschaft, damals immer oft die Ehre bekommen, dass wir als Vorgruppe quasi auftreten durften. Also sprich, dass das Match hatten, bevor die Großen spielen. Und das war schon toll, da war eine Stimmung, da waren schon bei uns dann 2.000, 3.000 Leute zuschauen, die einfach Wahnsinn. Schon ein bisschen früher da waren, ja, und haben die auf dem Rang gefeiert. Ja. Das war urcool, Wahnsinn. Ja.
Richtig cool,
ja. Und dann sind ja das Kinder immer dann geblieben und haben noch den großen Zuschauer, also den Profis zugeschaut beim Spielen. Und so ist es dann immer weitergegangen.
Ja, aber und, es ging ja dann sogar bis ins Nationalteam und
auch in die Jugendnationalteam, sehr genau. Okay. Ja. Also ins Große habe ich leider nicht geschafft, das ist das Einzige. Aber es ging rauf bis in die Bundesliga. Mit 17 habe ich da angefangen, durfte ich mitspielen, das erste Mal. Und es war dann die ganzen Jugendnationalteams, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, habe ich alle mitgespielt, das war echt cool. Und dann war leider so, dass im Endeffekt ist es dann mit dem Eishockey wieder bergab gegangen in die letzten Jahre dann in Graz. Das war so 97, 98. Da war das Geld dann weg. Erstens, wir wahrscheinlich schlecht gespielt haben. Dann zweitens, weil natürlich die Fußballmannschaften wieder größer geworden sind. Das heißt, da wurde wieder viel darüber transferiert, auch an Interesse. Und dann hat man halt nicht mehr so gutes Team und das ist halt schwierig als Junger dann. Da gegen die ganzen Mannschaften, da war die VU Feldkirch damals ziemlich groß, zum Beispiel gegenzuhalten. Und die anderen haben mir entschieden gesagt, okay, passt, da hat es leider keine Zukunft so und habe zum Studieren angefangen, habe dann mit Medizin zum Studieren angefangen. Ja, das hat sich so. Ja. Und dann, es war eben genau diese Zeit, wo dann die Niners gekommen sind, aber die haben ja auch wieder relativ viele Jahre gebraucht. Also man hätte weggehen müssen. Ja.
Okay.
Und nicht, dass ich das nicht wollte, aber das war damals nicht so in meinem Gedanken drin. Also ich hätte es schon gemacht, aber es war irgendwie nicht so, im Nachhinein nicht so als Idee da, dass man das ja auch, dass man auch woanders hingehen könnte. Ja. Aber es ist trotzdem ganz gut gelaufen, bin ich nicht unzufrieden. Ja.
Ja,
also
ja, voll.
Hat schon alles gepasst so. Ja.
Spielst du jetzt noch manchmal Eishockey?
Jetzt wenig, ich habe dann jahrelang noch gespielt in der Wiener Liga, bin nach Wien rausgekommen. Und das war total lustig mit lauter ehemaligen Eishockeyspielern, die ich kannte, also auch die wirklich gut waren und auch Bundesliga gespielt haben. Also die Wiener Liga war halt echt ein extrem gutes Niveau gehabt in Wien. Und die letzten Jahre jetzt nicht mehr, weil das Hauptproblem ist eigentlich, ich bin auch immer bei einer Mannschaft gemeldet, aber dass das Training am Mittwochabend ist, man kommt da nicht vor 10, 11 raus. Und die muss am Donnerstag schon um 5.30 Uhr aufstehen und operieren gehen. Und das geht einfach nicht. Ja. Also dann, wenn du zwei Sport machst, bis du dann einschlafst, ist es eins in der Nacht. Und 4 Stunden Schlaf ist mir ein bisschen zu wenig. Das geht nicht mehr. Ja.
Okay.
Und da ist dann irgendwie so, nein. Ja.
Das heißt, also es jetzt gibt, wenig. Weil der Stefan Kubek hat erzählt, er spielt auch heute. Okay?
Ja, das heißt, der Kärntner, das ist logisch. Ja.
Da gibt es keine Duelle dann.
Das wäre mal, was. Ja. Dafür würde ich mir den Eislauf schon wieder anziehen.
Okay. Ja, vielleicht. Naja, mit den Tennisspielern ist es wahrscheinlich ein bisschen gefährlich.
Ja.
Das Davis Cup Team.
Mit den Pensionisten. Ja.
Ja.
Den Tennis-Pensionisten.
Was machst du denn? Also so jetzt Eishockey hast du jetzt gespielt zum Teil. Was machst du denn sonst so in deiner Freizeit, wenn du nicht in der Praxis oder bei Tennisturnieren oder mit den Leichtathleten unterwegs bist?
Du, ich habe natürlich eine Familie, die ich sehr schätze und gerne habe und bin ein Familienmensch, glaubt man nicht. Und doch, als Arzt, dass es sowas gibt. Ja.
Ja.
Aber die Zeit ist natürlich knapp bemessen und das genieße ich sehr mit meinen Kindern und meiner Frau. Und sonst, ich gehe gerne laufen, lustigerweise. Und was ich in Wien mache noch, ist Mountainbiken. Wir wollen eher am Stadtrand, das ist natürlich genial, Leitzertiergarten drauf, die ganze Gegend, Breitenfurt etc.
Ja, ist perfekt zum Mountainbiken.
Und ist echt geil, ja. Fahre relativ viel. Und sonst mache ich gerne Wassersport, also Stand-Up-Paddle. Da war ich Da bin ich 2018 extrem reingekippt, da bin ich auch Rennen mitgefahren.
Okay.
Bin ich sogar österreichischer Meister geworden.
Wahnsinn, ja, gratuliere.
Ja, ja. Cool. Im Downhill, also im Downwind nennt sich das. Das war quer über den Neusiedler See mit bei Sturm. Ja. Das ist echt cool, das ist in meiner Klasse. Ja. Und muss auch sagen, da war ich super trainiert in dem Jahr, also extrem gut drauf. 10 Kilo weniger als jetzt, voll durchtrainiert. Aber es ist natürlich eine kleine Gruppe. Ja, und Austauschsportarten, schön ist ja, also Austauschsportarten kannst du auch als Älterer immer noch machen, weil da wirst du immer noch besser. Ja. Ja. Techniksport kannst du vergessen. Ja. Also am Wettkampflevel, zur Gaudi natürlich. Und sonst Kitesurfen tue ich sehr gern. Mache ich regelmäßig eher am Neusiedler See.
Ja.
Und da bin ich recht reingekippt, das taugt mir. Und im Winter natürlich Skifahren, ja, logisch, als Österreicher, als Kärntner.
Ja.
Und das jetzt wieder, weil jahrelang nicht Skifahren, aber jetzt, seitdem ich Kinder habe, wieder recht viel, weil ich denen das auch eben mitgeben will. Ja. Und schon, was wir regelmäßig auch so Skiwochen machen,
ja, lässig,
wenn wir unterwegs sind. Ja.
Cool, das heißt, im Sommer trifft man dich sehr wahrscheinlich am Neusiedler See, am Stand-Up-Paddle oder mit dem Kite.
Ja, doch relativ häufig. Ja.
Ich glaube, hast du das vom Fäulen?
Das Fäulen, sicher, das Fäulen, ja klar.
Hast du das schon ausprobiert?
Nein, leider, so gut bin ich nicht. Also das Kite-Fäulen habe ich noch nicht ausprobiert, das habe ich noch nicht geschafft. Und das Wing-Fäulen ist ja das Neue, ja, wenn du nur diesen Schirm hast. Das will ich jetzt unbedingt anfangen. Wollte ich heuer schon anfangen, aber war nie Wind, ja, wenn ich draußen war, oder zu wenig sogar für das. Und wenn war wieder viel Wind, dann bin ich wieder kiten gegangen. Okay. Egal. Aber das ist großes Ziel für nächstes Jahr. Ja. Also das Wing-Fäulen.
Das schaut so lustig aus.
Jetzt sieht komplett crazy aus, aber es ist, mein Bruder, der Max, hat schon probiert, also der kitet sehr viel auch, und er hat gesagt, Uli, es ist leider geil. Ja, ich habe es nicht geglaubt, aber...
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Ja. Ja. Und das kannst du super mitnehmen. Gell? Das Ding, also ich habe ein paar Freunde, die fahren in der Mittagspause auf die zur Donau rüber, ja, und das machst du halt schnell. Ja.
Ja. Man braucht doch nicht so viel Wind, gell?
Also nein, total nicht, überhaupt nicht. Ja. Es geht mit wenig Wind schon, ja. 13 km/h, glaube ich, reichen schon. Also relativ wenig. Ja. Und das ist für nächstes Jahr. Ja.
Okay.
Projekt Sommer 2022. Ja.
Spannend.
Ja.
Ich mache immer zum Abschluss,
ja,
noch so einen Wordrap mit meinen Gästen.
Okay.
Es sind eh keine.
Rein, ja.
Also ganz kurze Fragen. Lieblingsessen?
Du als Steirer natürlich ein steirisches Backhändl, ja, mit einem guten Kernelsalat.
Ja. Ja, okay. Dein größtes Vorbild?
Medizinisch gesehen sicher der Laurent Lafosse, von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt, und wie der an die Sache herangeht und das macht, ist unglaublich und denke ich oft dran. Ja. Und sonst muss ich nachdenken, Vorbilder. Privat probiere ich mein eigenes Leben zu leben eigentlich, weil da habe ich jetzt nicht wirklich ein Vorbild. Ja.
Deine Lieblingsstadt?
Ui, lass mich nachdenken. Meine Lieblingsstadt. Ich bin wahnsinnig gerne am Meer. Also wenn ich aus Wien jemals wegziehen sollte, würde ich ans Meer ziehen. Ja.
Okay.
Das habe ich schon oft überlegt. Ja. Also ich habe immer gedacht, ich werde meine Kinder am Meer großziehen. Ja. Es ist nur der Neusiedler See geworden, aber das ist besser als nichts. Insofern, aber Paris, ja, na logisch, Paris, ja, gar keine Frage.
Aber ja, es liegt auch nicht am Meer,
oder? Es liegt auch nicht am Meer, aber Stadt. Ja.
Okay.
Als Stadt, ja.
Okay.
Liegt nicht am Meer, stimmt. Ja.
Und?
Wien ist auch cool, also mir taugt Wien auch sehr, also um Gottes Willen.
Ja. Was ist für dich das Besondere an Wien?
Der Wind, an den ich mich lang gewöhnen musste, weil seitdem ich Kitesurfen tue, liebe ich ihn. Sonst Wien. Das hat halt diesen, also ich bin nach Wien gekommen 2000, also ich habe genau diese Wende erlebt, wo quasi der Osten aufgemacht hat, vom Kuhdorf wieder zur Weltstadt. Ja.
Mhm.
Du hast so alles da, finde ich. Ja. Du hast einerseits noch immer diese Dorfgemeinschaften, überall, egal wo du in Wien wohnst, egal wo, du hast immer so dein Grätzl, oder?
Ja.
Da bist du zu Hause, da kennst alle, da gehst du zu deinem Wirten und so weiter. Und dann kannst du aber eintauchen in die Großstadt und kannst aber auch sofort rausfahren, irgendwo bist für eine Großstadt eigentlich total schnell auf den Bergen, zumindest am Neusiedler See zumindest. Einzig, das, was mich stört, ist, dass das Meer ist ein bisschen weit weg. Das stört mich, also stören, aber das hätte ich gern näher, aber man kann nicht alles haben.
Ja. Stimmt. Cool, ja, sehe ich auch so.
Ja.
Hast du ein Lieblingsturnier, also Tennisturnier?
Gute Frage. Eigentlich Paris, muss ich auch sagen. Ich finde die Sandplatz-Turniere finde ich am coolsten. Also dort, das hat was. Ja. Vielleicht auch, weil ich als Kind das kennt, vom Muster quasi, von diesen Zeiten. Aber das finde ich das coolste Turnier.
Ja, hoffentlich.
War noch nicht dort, aber
ja. Ja, wäre cool, wenn Dominik Thiem das noch schaffen würde. Glaubst du, schafft das noch, Paris zu gewinnen?
Ja, hoffentlich. Es ist so schwer. Es ist echt schwer, gell?
Ja,
vor allem, voll. Er war genau da drinnen. Er war der erste gute Junge, oder?
Ja.
Und da waren auch halt die anderen, die großen drei waren einfach noch zu stark. Und jetzt kommen wieder andere junge, gute nach. Es ist Dennis, ist einfach so brutal eng und knapp. Ja. Aber das Zeug hat er dazu. Ja. Ja. Also, wenn die Verletzung gut ausheilt, spricht nichts dagegen. Die Erfahrung hätte er jetzt, ja, was vielen anderen vielleicht noch fehlt. Ja, weil es ist trotzdem, glaube ich, wenn du da im Endspiel stehst.
Das kann man nicht herholen.
Das ist wie beim Golf beim letzten Loch wahrscheinlich. Ja. Wenn du stehst und sagst, okay, das ist nur 3 Meter weg, das ist dumme Loch. Ja. Und das musst du mal reintreffen.
Voll.
Ja. Also.
Ja, und was vielleicht jetzt auch noch dazu kommt, ist, dass diese Last ein bisschen wegfällt, dass zumindest ein Grand Slam, dass
es ein Traum erfüllt hat, das zu gewinnen. Ja, absolut. Ja. Das ist auch irre. Ja.
So ein Märchen.
Ja, wirklich. Ja.
Wahnsinn.
Fantastisch, ja.
Ja, und dein schönster Davis Cup Moment bis jetzt?
Nein, das war das Erste. Trotzdem, also das, wo ich mir am meisten an Zug erinnere, war trotzdem immer das Erste. Ja.
Ja.
Erste und Russland, war, es waren mehrere schöne. Auch Portugal war cool, ja. Das, weil auch die Stimmung so lässig war von den Zuschauern. Die waren so feurig. Ja.
Ja.
Und es sind mehrere, die mir so in den Kopf reinschießen. Ja. Könnte keiner auf eines festmachen. Ja.
Ja, extrem cool, dass es so viele schöne Momente gibt.
Ja.
Ich finde das auch so schön, dass sich alle schon wieder so freuen auf Innsbruck.
Ja, das ist super. Ja.
Genau, dann wünsche ich auch dir alles Gute für Innsbruck und jetzt auch noch für die Eisenbahngruppen und sage danke für deine Zeit.
Cooles Interview, danke. Ja.